Wie geht es dir? Drei Worte, nee, vier, ne? Vier. So verwirrt bin ich schon. Vier Worte, die so kurz sind und so viel bewegen können, so viel verändern können. Es ist eine tolle Frage. Wie geht es dir? Aber es ist auch eine Frage, die kaum in einem Satz zu beantworten ist. Natürlich, wenn die Kinder nach Hause kommen und du fragst, wie war es in der Schule, sagen sie, gut. Kinder schaffen das alles in einem Wort zu sagen. Aber wenn wir ernsthaft darauf antworten, auf diese Frage, wie geht es dir, dann würde jeder von uns, glaube ich, ein paar mehr Sätze brauchen, um das zu beschreiben. Mir geht es eigentlich ganz gut im Moment. Und ich bin mehr und mehr dankbar über die Dinge, die Gott mir einfach geschenkt hat. Meine relative Gesundheit, meine Wohnung, mein Bett, mein Bad, meine Küche, mein Auto, mein Laptop, mein Fernseher und noch Geld genug, um das alles zu bezahlen. Selbst wenn die Benzinpreise steigen, ich bin versorgt. Gott versorgt mich. Mir geht es gut. Allerdings machen mein Laptop und mein Fernseher halt gerade echte Schwierigkeiten. Sie sind voller schlechter Nachrichten. Und sie ermutigen mich nicht mehr, sie machen mir keine Freude, sie bauen mich nicht auf. Das frustriert mich. Und die Frage ist, wie ich damit umgehe. Ja? Die Frage ist für jeden von euch, wie geht er mit diesen ganzen schlechten Nachrichten um? Man kann es einfach ausschalten und sich dem verweigern. Und sagen, nee, dem entziehe ich mich, dem gebe ich keine Macht. Man kann sich dem auch vollkommen ausliefern und sich da reinsteigern. Und sagen, alles, was ihr an Problemen habt, ist jetzt auch mein Problem. Alles, was ihr an Lasten tragt, trage ich jetzt auch. Mich macht das alles sehr sprachlos. Ich sitze davor und weiß nicht, was ich sagen soll, wie ich damit umgehen soll. Und es wird fast allen von euch genauso gehen. Krieg in der Ukraine, Krieg in Europa, das ist nicht so weit weg. Das ist neben Polen und Polen ist neben uns. Viele von uns kennen wahrscheinlich Leute aus der Ukraine. Ich kenne Leute aus der Ukraine. Und ich weiß, wie es denen gerade geht, wie die leiden und was die bewegt. Wie geht es dir? Vielleicht geht es dir so wie mir, dass es dir eigentlich ganz gut geht, aber du bist eigentlich sprachlos über das, was passiert. Aber vielleicht geht es dir auch so, dass das, was dort geschieht, nochmal richtig Ängste bei dir hervorbringt. Und Fragen. Und Bedenken. Und Traurigkeit. Was ist, wenn die Russen jetzt nicht in der Ukraine Halt machen, sondern weiterfahren? Das fragen sich viele in Estland, Litauen. Was ist, wenn unsere westlichen Politiker ihre Möglichkeiten nicht nutzen, wenn das Ganze weiter eskaliert? Wie redet man mit jemandem, der offensichtlich ja nicht verhandeln will, der keine diplomatischen Wege sucht, sondern der verletzen will, der töten will? Wie redet man mit so jemand? Was ist, wenn uns die Sanktionen jetzt auch selbst betreffen? Es gibt jetzt die Entscheidung, dass Zahlungen nicht mehr über SWIFT abgewickelt werden sollen von russischen Banken und auch an russische Banken. Das bedeutet, dass wir in Deutschland künftig unsere Kohle nicht mehr bezahlen können. 50% aller Kohlelieferungen kommen aus Russland für uns. Ein hoher Prozentsatz des Erdgases kommt aus Russland. Wir bezahlen über SWIFT an russische Banken. Eine russische Zentralbank. Das ist nicht mehr möglich. Was passiert, wenn das nicht mehr möglich sein wird? Wenn wir nicht mehr bezahlen? Wir werden es nicht mehr kriegen. Was passiert, wenn wir es nicht mehr kriegen? Wir werden Probleme haben mit Energie, mit Heizung, mit Strom. Betrifft uns das? Ja, das betrifft uns. Haben sich eure Gebete in der letzten Woche verändert? Meine haben sich verändert. Wir haben uns hier schon Mittwochabend getroffen als Gemeinde und für die Situation in der Ukraine gebetet. Und am Donnerstag war der Einmarsch. Ich bin immer wieder sprachlos, auch vor Gott sprachlos. Und in Zeiten, in denen ich sprachlos bin, lese ich Psalmen. Ich habe mal gehört, Psalmen sind der Rollator des Glaubens. Wenn du nicht mehr schaffst, alleine zu gehen, stütze dich auf etwas, was andere schon gebetet haben. Gebete, die andere schon vor mir gesprochen haben, in Situationen, die sie erlebt haben, die sehr ähnlich sind dem, was ich erlebe. Und ich möchte mit euch heute in einen Psalm einsteigen und ihn anschauen, der mir sehr viel bedeutet. Und ich möchte einige Verse ganz besonders erwähnen und betonen. Und zwar geht es um den Psalm 27 und ich lese die Verse 1 bis 3. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich mich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voller Zuversicht. Wow, David. Jetzt bin ich sprachlos, was du formulieren kannst, was du an Glauben ausdrücken kannst, wie stark dein Vertrauen auf diesen Gott ist. Boshafte Menschen fallen über ihn her, seine Feinde umlagern ihn, Krieg bricht gegen ihn aus. Und was tut David? Er lobt Gott. Er schaut auf Gott. Er vertraut nicht auf seine Kraft, auf seine Soldaten, auf seine Möglichkeiten. Sein Blick geht weg von der akuten, bedrohlichen Realität hin zu dem Ewigen. Er richtet seinen Blick auf Gott selbst. Nicht zuerst auf seine Schönheit oder seine Treue oder seine Barmherzigkeit oder seine Freundlichkeit oder seine Segnungen. Nicht das ist jetzt wichtig, sondern Gott selbst. Wenn ihr in eurer Bibel dieses Herr so in Blockdruck, Herr, alles groß geschrieben lest, dann steht da Yahweh. Das ist Gott selbst. Die Hoffnung, die David hat, ist Gott selbst. Nicht seine Gebetserhörungen, nicht seine Segnungen, nicht irgendwas, was Gott macht oder tut oder kann, sondern Gott selbst, die Person. Dieser David hat eine Beziehung zu Gott selbst. Gott ist mein Licht und mein Heil, sagt er. Gott selbst ist für Davids Leben wie eine schützende Burg. Und deshalb kommt er zu dem Schluss, deshalb kann er es formulieren, vor wem sollte ich mich fürchten, vor wem sollte ich mich erschrecken, wenn doch der ewige Gott mein Licht und mein Heil ist und meine schützende Burg. Wer kann mir dann was? Es ist so ein bisschen wie, wenn wir sonst unsere Beamerfolien angucken, dann liegt dahinter so eine Masterfolie. Bei unseren Gottesdiensten jetzt zu den Seligpreisungen steht dahinter selig. Und dann kommen die Texte, die der Prediger oder die Predigerin sich ausgesucht haben. Die Bibeltexte, die Aussagen. Und das ist das Vordergründige, das ist das, um was es gerade geht. Aber dahinter liegt die Masterfolie selig. Der Meister selbst, der Herr selbst, Yahweh, Gott selbst, der ist mein Licht und mein Heil. Der ist meine Burg, in der ich Schutz habe. Und davor, im Vordergrund, passiert alles andere. Im Vordergrund bedrängen mich meine Feinde. Im Vordergrund gibt es Krieg. Im Vordergrund werde ich angegriffen. Aber hinter all dem liegt Gott, mein Gott, zu dem ich eine Beziehung habe und er zu mir. Mein Gott ist mein Licht und mein Heil. Das ist die Masterfolie des Lebens von David. Und weil er das glaubt, ordnet er alles auch entsprechend ein. Alles, was ihm passiert, alles, was geschieht, hat als Hintergrund, so ganz durchscheinend, immer durchscheinend, den großen Gott. Alles, was in dieser endlichen Welt passiert, von der David auch wusste, dass er nicht ewig leben wird, diese endliche Welt wird durchschienen, durchdrungen von der ewigen Welt. Diese ewige Welt Gottes scheint hinein in diese endliche Welt, in der wir leben. Und das ist der Grund dafür, dass David das so sagen kann. Die Wirklichkeit ist in Realität ganz anders. So ist es. Die Wirklichkeit ist Gottes Realität. Nicht nur das, was wir immer vor Augen haben. Ja? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, sagt die Bibel. Ja, so sind wir. Gott aber sieht das Herz an. Er sieht immer tiefer. Er ist auch immer tiefer. Und er ist derjenige, der auch in unserem Leben derjenige sein will, der mit seiner Ewigkeit in unsere Endlichkeit hineinkommt. Der seine Masterfolie unter unser Leben legen will, damit alles, was uns passiert, durchdrungen wird von seiner Ewigkeit. Also, vor wem sollte David sich fürchten? Vor wem sollten wir uns fürchten? Vor wem sollten wir erschrecken? David bleibt dabei nicht stehen, er betet weiter, die Verse 4 bis 6. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einem hohen Felsen in Sicherheit bringen. Erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen. Und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. David scheint in seinem Beten gelernt zu haben, sich nicht allzu lang mit seinen Problemen, mit seinen Feinden zu beschäftigen. Er will Gott selber anschauen. Er will Gott selbst begegnen. Im Heiligtum, da wo Gott ist. Er will im Haus des Herrn wohnen. Er will nie mehr weg von diesem Gott, der sein Licht und sein Heil ist. Und er will auf ihn schauen. Da steht eigentlich, er will ihn meditieren. Er will nachsinnen über ihn. Ich mache das viel zu selten, über Gott nachzusinnen. Was ein wunderbarer Gott es ist. Und David sehnt sich danach. Er sagt, ich möchte ganz bei dir sein, ganz nah bei dir, in deinem Heiligtum und ich möchte nachdenken, Gott, über dich. Denn du bist der, der mich birgt, der mich schützt am Tag des Unglücks. Du bist der, der mir Sicherheit gibt. Du bist der, der mich bewahrt. Und dann werde ich tatsächlich auch über meine Feinde siegen, weil du derjenige bist, der mich schützt. David sieht hier im Glauben schon den Sieg über die Feinde. Er sagt, das, was ich jetzt erlebe, ist nicht das Ende. Da kommt noch was. Und am Ende steht der Sieg Gottes. Am Ende steht mein Sieg, weil ich mit Gott bin. Das ist das Schöne daran, wenn wir Christen sind. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dass deine Sünden vergeben sind, und dass dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, dass der auferstanden ist und nicht nur die Sünden vergeben hat, sondern auch den Tod besiegt hat. Wenn du zu ihm gehörst, zu diesem Jesus, dann bist du auf der Seite des Siegers. Egal, was passiert. Egal, was um dich herum tobt und dich verunsichern will und dich angreifen will und dich verletzen will und dich sogar töten will. Dieser Gott ist ein ewiger Gott. Er hat den Tod getötet. David macht sich das bewusst, dass er schon auf der Seite des Siegers ist. Und dann kann er nicht anders, als Gott zu loben, mit lautem Jubel, mit Musik und mit Gesang. Wir haben gestern als Älteste auch darüber diskutiert, ob wir andere Lieder auswählen sollen. Lieder, die mehr das im Fokus haben, dass wir uns beim Herrn bergen, dass wir auf ihn trauen. Und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen Gott loben. Wir wollen bekennen, dass dieser Gott der Sieger ist und dass wir zu ihm gehören. Wir wollen es ausdrücken in unseren Liedern. Wir wollen ihm zusingen, du bist das Beste, was uns hier passiert ist. Und deswegen haben wir die Lieder so gelassen, wie sie ursprünglich geplant waren. Wir wollen Gott ganz bewusst ehren, denn er wird den Sieg davontragen. Und wir werden mit ihm siegen. Und deswegen macht es Sinn und es ist richtig und es ist angemessen, es ist vernünftig, ihn zu loben und ihm zu singen. David spricht davon, dass er sein Haupt erhebt über seine Feinde, über die Umstände. Er beugt sich vor Gott, aber gerade weil er sich vor Gott beugt, kann er sich erheben, kann er sein Haupt erheben über die Umstände. Wir haben vor Weihnachten gepredigt über die Endzeitreden Jesu und da kommt auch so ein Satz vor, in einer Situation, wo Menschen Angst haben, weil es Kriege gibt und Kriegsgeschrei und weil die Liebe abnimmt und das Böse überhand nimmt. Und da sagt Jesus seinen Nachfolgern, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Christen beugen sich vor Gott. Sie beugen sich vorm Kreuz, aber sie erheben ihre Häupter über allen ihren Umständen, weil Gott der Sieger ist und weil unser Herr kommt. Unsere Erlösung naht. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube, das ist das, worauf mein Leben gebaut ist. Meine Erlösung naht. Und ich will mit erhobenem Haupt durch mein Leben gehen, weil Jesus mich dazu auffordert. Weil er sagt, ich bin der Sieger und du bist auf der Seite des Siegers und ich nehme dich in meinen Sieg mit rein. Also mit erhobenem Haupt. David betet weiter. Sein Gebetston ändert sich jetzt wieder in Bitten. Es ist eben ein echtes Gebet. Ne? Es ist das Lob Gottes und das Verweilen wollen bei Gott. Und dann kommen wieder die Gedanken über die Schwierigkeiten, die doch da sind. Es ist ein Auf und Ab im Gebet, so wie das Leben auch ein Auf und Ab ist. Und deswegen nimmt es mich mit und es ist mir so eine große Hilfe, einen Psalm mitzubeten. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte, kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun, ich will vor dein Angesicht treten. Verbirg dich darum nicht vor mir, stoße mich, deinen Diener, nicht im Zorn zurück, denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht dem Mutwillen meiner Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Mund kommen heftige Worte voller Unrecht und Gewalt. Wie David sollten wir als einzelne Christen und auch als Gemeinde das Angesicht Gottes suchen. Gott sagt, suchet mich und ihr werdet mich finden. Kommt vor mein Angesicht. Und wir sagen, ja Herr, wir nehmen dich bei deinem Wort, weil du sagst, wir sollen kommen, kommen wir. Und jetzt kommen wir auch. Und wir kommen mit allem, was wir sind und haben und legen das vor dich hin und lassen dein Ewigkeitslicht darauf scheinen. Lassen deinen Sieg Einfluss nehmen auf die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Wir wollen immer wieder zu Gott kommen als Gemeinde. Wir brauchen es, dass wir beten. Wir brauchen es, dass wir in unseren Kleingruppen beten. Wir brauchen es, dass wir in den Gebetsversammlungen hier in der Gemeinde beten. Wir brauchen es, dass wir in jedem Mitarbeiterteam beten. Warum tun wir das alles? Warum machen wir Technik? Warum machen wir Musik? Warum machen wir Kleingruppen? Warum machen wir Kindergottesdienst? Wir machen es, damit Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Mit dem Sieger, mit dem Herrn, mit dem Licht und dem Heil. Also lasst uns beten, lasst uns zu ihm kommen, lasst uns immer wieder sein Angesicht suchen und das, was wir tun, prüfen bei ihm. Korrigieren lassen von ihm. Lasst uns, er will uns ermutigen, er will uns stärken, er will uns kräftigen. Das ist seine Art, das ist sein Wesen. Also lasst uns immer wieder zu ihm gehen. Und David schließt jetzt sein Gebet voller Mut und voller Vorfreude. Er sagte in Vers 13, doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Er glaubt, dass das Leben noch nicht zu Ende ist. Er glaubt an diese Güte des Herrn. Wir werden das auch nachher singen. Your goodness is running after me. Deine Güte folgt mir. Das ist etwas, was David immer wieder in seinem Psalm sagt. Deine Güte, Gott, deine Güte folgt mir. Deine Güte ist immer wieder neu. Jeden Morgen da. Immer wieder frisch für mich. Danke, Herr. Ich werde sehen, wie gütig der Herr ist. Und dann ermutigt sich David auch noch selbst. Er spricht sich jetzt selber an. Seine ängstliche und verzagte Seele. Denn natürlich ist in David nicht nur dieses, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Keiner kann mir was. In David ist auch diese ängstliche und verzagte Seele, die Furcht hat vor den Feinden. Und deswegen spricht er jetzt seine Seele selber an noch. Er sagt, hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Es gibt da diese Geschichte von dem guten und dem bösen Wolf, die in jedem von uns wohnen. Vielleicht kennt ihr die. Dieser gute und der böse Wolf, die bekämpfen sich. Und die Frage ist, wer die Oberhand gewinnt. Wer den Kampf gewinnt, wird der Gute den Bösen besiegen oder wird der Böse den Guten besiegen? Und die Antwort ist, der Wolf gewinnt, den du fütterst. Wenn du den guten Wolf fütterst, wird er den Bösen besiegen. Wenn du deine Seele ermahnst, dein Herz ermahnst und sagst, schau auf Gott, schau nicht auf die Probleme. Richte deinen Blick auf den, der gewonnen hat, der der Sieger ist und der dir zuspricht, du bist mit mir auf der Seite des Siegers. Richte deinen Blick nicht auf die Probleme, auf die Schwierigkeiten, auf die Feinde. Das brauchen wir. Und auch das passiert in den Psalmen immer wieder. Ja, Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum? Weil wir es gerne vergessen. Also lobe den Herrn, meine Seele. Füttere den guten Wolf. Das ist unser Job. Und Gott wird uns auch ganz sicher immer wieder daran erinnern. Aber er gibt uns eine Mitverantwortung. Er will, dass wir unser Leben gestalten. Er will, dass wir Entscheidungen treffen, weil er in Beziehung mit uns leben will. Dieser Yahweh, dieser große Gott, will Beziehung haben, nicht nur zu einem David, sondern auch zu einem Herbert oder einer Heike oder einer Venice oder einer Patricia oder einem Uwe. Dieser Gott will Beziehung haben zu dir ganz persönlich. Und er will, dass du das erlebst und er will, dass du das bekennen kannst. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wir glauben an einen Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn Jesus in diese Welt geschickt hat. Wir glauben an einen Gott, der selber Mensch geworden ist. Wenn ihr den Psalm 27 nochmal lest, werdet ihr erkennen, dass vieles von dem, was da beschrieben ist, Jesus selbst erlebt hat als Mensch. Dass Lügner auftraten, über ihn falsche Dinge erzählt haben, dass er Feinde hatte, die ihn bekämpft haben. Und dass er immer wieder in diesem Heiligtum Gottes sein musste, um das Angesicht des Vaters zu sehen und neuen Mut zu bekommen. Dieser Jesus war Mensch wie wir. Lasst uns auf ihn sehen, auf den Menschen und auf den Sohn Gottes, der selber Gott ist. Er ist der Sieger, er bleibt der Sieger. Gott sei Dank. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, wovor sollten wir uns fürchten? Und diesen Gott wollen wir jetzt auch miteinander feiern im Lobpreis. Das wollen wir jetzt deutlich machen, indem wir das bekennen, wer Gott für uns ist. Kommt ruhig schon nach vorne. Wir singen jetzt noch, ich denke mal 3 Lieder miteinander. Ich möchte noch einen Satz sagen zu einem Lied. Das singen wir, glaube ich, als 2. Das heißt, I raise a Hallelujah. Ich singe Halleluja, ich erhebe ein Halleluja, ich rufe es laut hinaus. Und dann kommt es später, in the presence of my enemies, in der Gegenwart meiner Feinde, singe ich Halleluja. Ich singe louder than the unbelief. Ich singe lauter als mein Unglaube. Ich füttere den guten Wolf. Ich sage, Gott ist der Herr. Ich singe ein Halleluja. Und ich singe es in der Mitte des Sturms, in the middle of a storm. Lasst uns Gott ehren und ihm zusingen, dass er Gott ist, dass er Sieger ist. Und lasst uns das tun im Bewusstsein, wir sind selber auf der Seite des Siegers, egal wie es aussieht in unserem Leben. Ja, ich weiß nicht, wie es euch ging heute, aber mich hat es sehr bewegt. Das auch nochmal zu tun, was ich euch eben gesagt habe, Gottes zuzusingen, dass er mein Ein und mein Alles ist und ihm Halleluja zu singen. Ich möchte euch zum Abschluss des Gottesdienstes einfach darum bitten, dass wir gemeinsam das Vaterunser beten. Das Gebet, was in der ganzen Christenheit gebetet wird, was uns vereint mit allen Glaubensgeschwistern auf dieser Welt. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten und dann spreche ich euch noch den Segen zu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Einen guten und gesegneten Sonntag euch und eine gute Woche unter der Leitung und Führung unseres